Danke für die Vorschusslorbeeren. Jetzt ist mein Teil zugeschlagen, das hat mein Teil die Sprache verschlagen. Das wird sich alles wieder aufbauen gleich. Ich war zweimal nicht da. Ich war auf einer internationalen Integrationskonferenz, die 8 Tage dauerte. Da waren Menschen aus Afrika, aus Asien, Südamerika, England, Polen, eine Aramäerin, unterschiedlichen Alters vom Alter von 7 Jahren bis 63. Ich war der Älteste, ich war der 63-Jährige. Tatsächlich war ich auf einer Kinderfreizeit mit über 120 Kindern, über 30 Mitarbeitern, die von der ELIM jedes Jahr organisiert wird. Und Jessica war mit dabei, meine Vertretung im Kindergottesdienst und auch einige Kinder aus der Gemeinde. Und es war wirklich sehr international, sowohl bei den Mitarbeitern, die Hälfte der Mitarbeiter hatte nicht deutsche Wurzeln. Es war richtig bunt und es war so bewegend, so berührend. Es hat mich sehr erfreut, mit dieser Mannschaft zusammen zu sein. Und ich habe gemerkt, wir haben noch Platz, internationaler zu werden. Ich glaube, wenn es um Integration geht, dann kann es die Gemeinde. Wenn man zusammen einen Herrn und einen Gott hat, dann ist es egal, woher man kommt. Wir haben alle kulturelle Unterschiede und waren ein paar verrückte Afrikaner da. Also auch die Söhne von dem Victor Akko aus der ELIM waren dabei als Leiter. So geniale Männer und auch der hat noch 2 kleinere Kinder, waren auch dabei als Teilnehmer. Aber auch andere Leute aus anderen Kulturen. Das ist schön, wenn wir zusammenkommen und gemeinsam sagen, es gibt einen Gott und dem dienen wir. Ich war mit einer schwarzen Frau, die deutlich jünger war als ich, verantwortlich für 8 Kinder, die in einer Gruppe zusammen waren. Und wir haben sie morgens um 7:30 geweckt und abends bis um 10:30 manchmal betüdelt, dass sie dann auch geschlafen haben. Und das war gut. Das war eigentlich die beste Freizeit. War die 4. Freizeit, die ich schon mitgemacht habe. Und natürlich gibt es immer Phasen, wo bei Einzelnen das Thema Heimweh aufkommt, besonders dann, wenn es abends wird. Und ich will jetzt nach Hause, ich will zu meiner Mama, ich halte es hier nicht mehr aus. Manche waren überreizt von den vielen Informationen, von den vielen Kontakten, die da waren, von den vielen anderen Kindern und von dem Programm, was eigentlich auch den ganzen Tag über da war. Und viele Kinder, ein Elternpaar war auch mit dabei und der Sohn war bei mir in der Gruppe und der wollte dann immer noch zu seinen Eltern, aber manchmal, und war dann so zornig und ärgerlich, wenn das nicht so klappte. Und ja, der ist sonst um 7 ins Bett gegangen und das war da nicht so. Es war eine gute Trainingszeit. Und ich habe schon gesagt, wir wollen das verkaufen mit dem Martin Kuhns, der das leitet, als ein Trainingsprogramm, geistlich, körperlich und seelisch. Wirklich mal 8 Tage so durchzupowern und durchzuhalten und dieses auszuhalten, aber auch geistlich von Gott etwas zu erwarten. Wir hatten 2 Gottesdienste jeden Tag mit 120 Kindern. Es nannte sich Sessions. Sehr lebendig, auch sehr spielerisch, kreativ. Und das Thema war der König und du, Gott als unser König, Jesus als unser König. Und da ging es auch darum, das Leben, das eigene Leben der Kinder diesem König zu unterstellen. Der König hatte ein Buch, wo all die Namen seiner Kinder, wo die reingeschrieben wurden. Und am Ende der Freizeit standen da fast alle Namen der Kinder drin. Ich wusste auch von einigen Kindern, dass sie sich schon mal bekehrt hatten. Das macht nichts, das ist so für eine geistliche, feine Atmosphäre gewesen. Das hat mir selber gut getan. Und wir haben angefangen mit dem Lied, dass wir singen und tanzen. Die Kinder haben mehr getanzt als ihr hier. Gerade am Ende, wo so eine Freiheit da war, die auch nicht gepusht war. Eine super Lobpreisband und kindgerechte Lieder. Das war richtig gut. Ich möchte 2 Erlebnisse zum Eingang mit euch teilen. Wir waren in der Nähe vom Schalsee, es war 16 Kilometer östlich vom Schalsee, wo wir waren in einem Schloss, 3 Lützow, ein Schullandheim, recht einfach, aber ein wunderschöner Park. Und für Kinder ist ja das nicht so wichtig, wie sie nun schlafen und wie sie sich kleiden. Auch da könnte ich einige Sachen erzählen. Die haben manchmal schöne Koffer und Rucksäcke und wenn man dann mal sagt, zieh dich mal um, Dann sagen sie, ich habe gar nichts mehr. Oh, wir gucken mal zusammen. Der eine hatte so einen wunderbaren Rucksack und da war oben vielleicht ein Viertel davon bewegt worden. Und den Rest hat er gar nicht angeguckt. Da gab es noch so viele schöne Sachen anzuziehen. Wunderbar. Okay, es gab nachmittags immer Workshops und wir sind auch mehrmals zum Schalsee gefahren, um dort zu schwimmen. Da gibt es ein Schwimmbad. Und wir waren da mit unserer Gruppe mit 6, 7 Jungs und Mädels am 3-Meter-Brett. Und dann kam eine Mutter mit einer vielleicht 10-jährigen Tochter dahin. Und ich wusste gar nicht, die Tochter war ganz unglücklich. Und es war so, dass die Mutter ihr Kind zu einer Schwimmprüfung gebracht hat und das Kind wollte nicht. Dann sagt sie, geht jetzt mal da weg, wir steigen jetzt zusammen hier ins Wasser. Und dann mussten unsere Kinder ein bisschen an die Seite. Und dann hat sie ihr Kind dann, das weinte, motiviert, sage ich mal vorsichtig, mit ihr da ins Wasser zu steigen. Im Prinzip hat sie sie gezwungen dazu und das Kind wollte nicht. Und dann kam die Schwimmlehrerin vom DLRG dazu und dann ist sie da ihre Bahn dicht am Rand geschwommen und man merkt immer, das Kind wollte eigentlich wieder an den Rand schwimmen, aber die Mama hat das verhindert und die haben auf sie eingeredet. Ich glaube, letztlich hat sie die Bahnen geschwommen und die Prüfung wahrscheinlich auch bestanden und ist dann aus dem Wasser gestiegen, aber sie wirkte nicht glücklich. Das Kind wirkte nicht glücklich. Kurze Zeit später fragte mich ein 11-jähriger Junge aus unserer Gruppe, sag mal Bernd, gibst du mir ein Eis aus, wenn ich vom 3-Meter-Brett springe? Und da waren die anderen Kinder ja dabei und das ist schon komisch, wenn man als Leiter sagt, ich gebe dir jetzt ein Eis aus, dann weiß ich schon, was dann kommt. Und dann kannte ich diesen Jungen, habe ein bisschen überlegt, macht er jetzt eine Show oder was? Ich habe gesagt, ja, das mache ich. Ich merkte, das ist gut, wenn ich das mache. Dann steigt er da hoch auf das 3-Meter-Brett mit anderen zusammen und dann standen sie ja zu viert und fünft und er geht nach vorne. Die anderen ermutigen, los, springen. Er geht wieder, er liest die anderen vor. Und das wiederholte sich immer wieder. Es dauerte ungefähr 25 Minuten oder 20. Da sage ich, du hast noch 5 Minuten, dann gilt meine Wette nicht mehr, mein Versprechen nicht mehr. Okay. Ist das fies oder was? Ich habe es einfach gesagt, gedacht, das geht ja nicht ewig so weiter. Er muss ja mal eine Entscheidung treffen. Und dann waren die 5 Minuten, ich war ganz gelassen, da habe ich dann Anbruch der letzten Minute gesagt, 60 Sekunden habe ich gezählt, 45, 30, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Bei 3 ist er gesprungen. Und er kam raus, ich habe es geschafft. Und ich glaube, der ist mindestens noch 10-mal wieder gesprungen. Wie soll ich es jetzt machen? Und die anderen waren dabei und haben sich mit ihm gefreut. Das war mehr Belohnung als das Eis, als die eine Kugel Eis, die er dann gekriegt hatte. Natürlich hat das der eine Junge mitgekriegt und sagt, das ist ungerecht. Ich sage, warum machst du das? Ja, es ist der Sohn seiner Mutter, deswegen. Ich kenne seine Mutter nun. Es war einfach, ich wollte irgendwas sagen. Jedenfalls der andere war dann auch ruhig. Und das war gut. Aber er hat seine Angst überwunden. Da ist ein Mädchen, das will nicht schwimmen und wird dazu gezwungen. Und da ist ein Junge, der will schwimmen. Der will springen. Was willst du? Was willst du? Oder was willst du nicht? Jesus stellte diese Frage einigen Leuten, die zu ihm kamen. Ihr werdet euch erinnern, wenn ihr die 4 Evangelien gelesen habt, dass Jesus immer wieder Leute, wo es manchmal offensichtlich waren, was sie wollten, fragte, was willst du eigentlich, dass ich es dir tue? Die eine Geschichte steht im Lukas 18, ab Vers 35. Es geschah aber, als Jesus sich Jericho näherte, saß ein Blinder bettelnd am Weg. Und als er die Volksmenge vorbeiziehen hörte, erkundigte er sich, was das sei. Sie verkündigten ihm aber, dass Jesus, der Nazaräer, vorübergehe. Und er rief und sprach, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen sollte. Er aber schrie umso mehr, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass er zu ihm gebracht werde. Als er sich aber näherte, fragte er ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach, Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, sei sehend, dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Ein blinder Mann, der sich gar nicht frei in seiner Gesellschaft bewegen konnte, der eingeschränkt war, der nicht sein Geld, seinen Lebensunterhalt verdienen wollte, der hört von Jesus und setzt alle Energie dran, seine Stimme, die Lautstärke, um Jesus zu erreichen. Und Jesus, der in die Herzen der Menschen gucken konnte, der fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Heilung war für Jesus ein zentrales Thema. Es ist Jesus ein Anliegen, dass Menschen menschenwürdig leben können. Und manche Krankheit und viele Krankheiten nehmen Menschen die Würde, nehmen ihnen die Möglichkeit, am Leben teilzunehmen, nehmen ihnen die Möglichkeit, überhaupt ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und das war bei diesem Blinden so. Es hat auch was mit Identität zu tun. Die Aussätzigen waren außen vor. Viele andere Krankheiten in Israel sind außen vor. Und oft sind Menschen auch in unserer Gesellschaft außen vor, weil sie krank sind. Manche sind körperlich krank, andere sind seelisch krank. Gott hat ein Interesse daran, das wiederherzustellen, Menschen gesund zu machen, ihnen einen Platz auch in der Gemeinschaft zu geben, dass sie am Leben teilnehmen können. Das war der Wille Gottes und Jesus wusste sich immer im Einklang mit dem Herzen des Vaters, wenn er Menschen heilte. Immer. Jetzt gab es noch eine andere Geschichte, wo diese Frage auftaucht. Die steht in Matthäus 20, ab Vers 20. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte von ihm etwas erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken, sitzen möge in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagen zu ihm, wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten, zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Jesus und der Vater, wir merken, diese Einheit ist da wieder angesprochen. Und er fragt auch diese Frau, die zu ihm kam mit einem Anliegen, die Frau, die ihm ja nahe war, er kannte natürlich die Mutter von Johannes und Jakobus. Er kannte sie und sie wusste, sie hat Zugang zu ihm. Und sie macht es ja auch sich nicht leicht. Sie wirft sich zu ihm nieder, vor ihm nieder. Sie demütigt sich. Sie hatte ein ernstes Anliegen und er will wissen, was willst du eigentlich? Worum ging es der Mutter? Zu Rechten des Königs im Reich Gottes zu sitzen, was bedeutet das? Das bedeutet Macht, Ansehen, Einfluss. Das wollte sie für ihre Söhne. Welche Mutter will nicht, dass ihre Söhne und Töchter erfolgreich sind, oder? Und der Messias ist da. Und rechts und links vom Messias zu sitzen, es gibt keine besseren Plätze, oder? Ist doch verständlich, oder? Aber dieser Wunsch war sehr persönlich und konnte auch schon sagen, da waren egoistische Ambitionen, Ehrgeiz, Streben nach Anerkennung, Streben nach Macht. Wir kennen das ja auch alle ein bisschen, oder? Manche von euch nicht. Aber es ist sowas Menschliches. Und ich glaube, dass oft unsere Bitten auch in die Richtung gehen und offenbar war es in den ersten Gemeinden auch so. Nicht umsonst sagt Jakobus im Jakobusbrief einen krassen Satz, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Finde ich schon ein krasser Satz, oder? Das einer Gemeinde zu schreiben. Offenbar hat er gehört, dass sie alles Mögliche von Gott erbitten, aber es ging nur um sie, um ihr eigenes Ich, um ihr eigenes Ego. Jesus tritt dem Ansinnen der Mutter auch energisch entgegen und gibt den Jüngern eine ganz ungewöhnliche Lektion. Und das alles spielt sich ab kurz vor seinem Sterben am Kreuz. Matthäus 20, ab Vers 25 jetzt. Jesus rief sie heran, also seine Jünger, und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Das Bild war ja, was die Frau hatte, die Frau, die Mutter von Johannes und Jakobus, dass Jesus ein Herrscher wird in Israel. Ein Thron hat von, wir haben ja darüber auch gesprochen vor einigen Wochen, der König Jesus. Und da werden Leute sein, die mit ihm regieren, die zu sein, an seinem Tisch sitzen und das ausführen, was er sagt. Und Jesus vergleicht das mit denen, die regieren auf dieser Welt. Und manchmal ist es gut hinzugucken, wie wird denn regiert auf dieser Welt. Jeden Tag in den Nachrichten können wir das eigentlich rauslesen. Die Regenten der Nationen beherrschen sie und üben Gewalt gegen ihre Völker. Aber er sagt, unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus hat seinen Jüngern kurz vor seinem Tod die Füße gewaschen. Auch das war Sklavenarbeit. Die Füße, unsere Füße werden nicht wirklich dreckig, ja? Wenn ihr euch abends duscht und Schuhe anhattet und saubere Strümpfe anhattet, ist ein bisschen Schweiß vielleicht dran, aber nicht wirklich dreckig. Aber wenn man damals gelebt hat und vielleicht Sandalen hatte, dann waren sie staubig und auf der Erde war alles andere auch, ja, außer Staub. Tierkot, vielleicht auch Urin, anderer Dreck. Jesus, der Messias, beugt sich nieder und wäscht den Jüngern die Füße. Er wird ein Sklave. Petrus hat ihn ja abgewiesen. Jesus wollte der Erste sein. Er hat es uns vorgemacht. Und vielleicht hast du einen Ehrgeiz, im Reich Gottes etwas zu werden. Willst du das? Was willst du? Willst du was werden im Reich Gottes? Ich glaube, es geht weniger darum, uns sich diese Position darzustellen, dort im Königssaal, sondern es geht nahe am Herzen Gottes zu sein. Willst du das? Was willst du? Zu dienen ist oft mit Schmerzen verbunden, mit Leid, mit Enttäuschung und mit Aufgabe von persönlichen Wünschen und Zielen. Ist das so? Jeder, der in der Gemeinde länger ist, weiß, es gibt Enttäuschung. Jeder, der anderen Menschen dient, weiß, manchmal denkt man sich, muss ich mir das antun? Ich lasse mich auf Menschen ein und das ist herausfordernd, das ist schwer. Peter lacht. Aber dann bist du richtig, bist du gut dran. Und manchmal kann man auch sagen, es ist genug, manche Herausforderungen. Aber es ist die Herausforderung zu dienen, die Jesus, wo Jesus sich fragt, willst du das? Willst du dich hingeben? Willst du dich in dem Reich Gottes hingeben? Bei Jesus wird das am besten deutlich kurz vor seinem Tod im Garten Gethsemane. Jesus sprach, Vater, wenn du willst, dann nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Jesus sagt mit anderen Worten, ich will es nicht. Mein ganzes Leben, mein ganzes Fleisch, fromm gesagt. Ich will es nicht. Aber ich will das tun, was du willst. Ein bisschen hat das mit diesem Jungen auf dem 3-Meter-Brett zu tun. Ja, er wollte das überwinden, aber alles in ihm sträubte sich dagegen, weil er Angst hatte. Ich kenne das total. Ich habe mal längere Zeit auf dem 3-Meter-Brett gestanden und gesessen, da waren keine Leute da. Und ja, aber Jesus steht da und das war gar nicht witzig. Es ging um Leben und Tod. Denn er erniedrigte sich bis zum Tode am Kreuz, der Sohn Gottes. Interessanterweise formuliert Jesus das über die Jünger so, es wird nicht so sein, dass ihr eure Leute beherrscht und Gewalt über sie übt. Interessant, finde ich, in den Versen 26 und 27. Und wenn jemand unter euch der Erste sein wird, wird er euer Diener sein, euer Sklave. Jesus wusste, dass die Jünger diese Lektion lernen würden. Und er wusste, dass wir nehmen an, dass alle von den Jüngern auch den Märtyrertod gestorben sind. Er wusste das. Aber warum taten sie das? Niemand hat sie gezwungen. Aber sie taten es, weil sie ihn geliebt haben. Weil sie Jesus ähnlich geworden sind. Ich möchte zurückkommen zu diesen beiden Kindern. Warum zwingt eine Mutter ihr Kind zum Erfolg? Warum macht eine Trainerin da mit? Das ist doch was, wenn ein Kind sein Seepferdchen hat und dann gibt es, glaube ich, Bronze, Silber und Gold, je nachdem, wie lange sie schwimmen können, wie tief sie tauchen können, von 1-Meter-Brett, 3-Meter-Brett. Das ist doch cool, wenn Kinder sich gut entwickeln. Aber was ist gewonnen, außer dass die Eltern sagen können, mein Kind hat es jetzt auch geschafft, wenn das Kind unglücklich ist. Gottes Reich besteht nicht aus Zwang, sondern Gott gibt sich selber in uns hinein und er sagt, du wirst es tun. Du wirst dienen. Du wirst dich erniedrigen. Du wirst dich investieren und dein Leben geben, weil es uns Jesus nahe bringt. Bei dem Mädchen war letztlich keine Freude nach ihrem Erfolg, sondern man spürte, dass sie eher bitter war und enttäuscht war. Und ich fand es auch peinlich, muss ich sagen. Als Kind ist es so peinlich, wenn man vor anderen Kindern gezwungen wird, etwas zu tun und weint. Es ist peinlich. Aber Gott ist ein Gott, der uns nicht demütigt. Bei dem anderen Jungen war es so, er wollte seine Angst überwinden. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der für uns wichtig ist. Lass uns gucken, wo wir Angst haben, uns zu engagieren, zu dienen. Er wollte leben, er wollte das auch, was in ihm lebte, wollte er auch zeigen. Da war Mut, da war Lebensfreude, da war der Wunsch, seine Fähigkeiten auch zu zeigen. Da war am Ende etwas, was Gott schon in ihn hineingelegt hatte, dieses Jungenhafte auch. Gut, da waren auch Mädchen, die das richtig gut gemacht haben. Ja? Und er überwand seine Furcht, sicher auch um der Belohnung willen. Das war etwas. Aber warum hat Jesus das gemacht? Auch um der Belohnung willen. Und in der Freude, die auf ihn wartete, als er auferstand. Und ihr und wir sind seine Freude. Wir sind eine Belohnung für Jesus. Wir wären nicht hier, hätte Jesus nicht seine Angst überwunden und gesagt, Vater, deine Wille geschieht. Am Ende des Gottesdienstes werden wir auch für Menschen beten, die leiden, körperlich und seelisch. Und wir erwarten, dass Gott Wunder tut. Und wir erwarten auch, dass er es schnell tut. Und eine andere Ebene der Heilung ist, dass wir Menschen dienen und in Treue ihnen zur Seite stehen. Manche Heilungsprozesse dauern. Ich habe manche Leute vor Augen, die über die Zeit, wo sie in der Gemeinde sind, die Gemeinde genießen, Gottesdienste genießen, Beziehungen genießen, ihre Seele heil wird und stabil wird. Und da braucht es Menschen, die sich investieren. Und die sagen, ich lasse mich auf Menschen ein, die nicht so ticken, vielleicht nicht so gesund sind wie ich. Nächste Woche Mittwoch wird Achim Kiewski um 9.15 Uhr seine Urne wird beigesetzt am Friedhof Öjendorf. Achim war ein besonderer Mensch. Nach seinem Tod habe ich jetzt herausgefunden, es gibt einen Bruder, der wohnt in Berlin, ein Bruder Rolf, der kommt leider nicht, aber der will später mal kommen, sich mit mir und ein paar Leuten von der Gemeinde unterhalten. Aber die haben sich 40 Jahre nicht gesehen und Achim war schon ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Und Achim hat viele Leute herausgefordert. Und ich sage euch, das war gut so. Manche seiner Formulierungen waren daneben, aber sie waren ehrlich. Und wir haben am Donnerstag im Frühgebet etwas darüber ausgetauscht, dass da ein Mann war, der wirklich Gott gefunden hat und den Gott gefunden hat. Und Gott hat an ihm etwas getan, was manchmal so grob daherkam, aber da war etwas Weiches in ihm, etwas Hartes, eine Sehnsucht nach diesem Gott, den wir besingen. Und das war unser Bruder. Und Menschen, viele Menschen aus der Gemeinde haben sich investiert in ihn, haben ihn ausgehalten, haben ihn ermutigt, waren immer wieder bereit, sich auch mit ihm zu befassen. Manche haben die Klappe zugemacht und haben gesagt, nee, mit dem nicht. Aber das ist wichtig, dass Gemeinde da ist für die Zerbrochenen. Jesus ist da für die Zerbrochenen. Nochmal zu einer anderen Ebene der Gemeinde. Ich muss mal gucken, weil die Uhr da oben kaputt ist. Wir als Gemeinde sind ja auch in einer besonderen Situation jetzt. Und auch da möchte ich dich fragen, was willst du? Olaf hat seinen Dienst hier im Frühjahr beendet und vor 14 Tagen habt ihr gehört, dass Burkhard und Jennifer und ihre Kinder Ende September hier ihren Dienst beenden. Und das hat viele von euch bewegt. Beide haben auf ihre Art die Gemeinde geprägt und auferbaut. Sie haben ihre Gaben investiert, ihre Fähigkeiten angebracht und viele davon haben profitiert davon, sind geistlich gewachsen durch ihren Dienst. Und jetzt, manche fragen mich, du tust mir leid, Bernd, oder sagen das, okay, ich will kein Mitleid. Ich will kein Mitleid. Jemand anders sagte, wir haben jetzt keine Leitung mehr. Was passiert denn da jetzt? Und ich sage euch, es gibt eine Leitung. Zum einen gibt es einen Ältestenkreis. Das ist Jens Peter, der hier die Leitung gehabt hat. Nils, Manuel, Andrik, der ein bisschen pausiert jetzt auch wegen der besonderen Familiensituation mit der Frühgeburt des zweiten Kindes. Und ich bin Vollzeit als Pastor eingestellt. Und dann gibt es Teamleiter in der Gemeinde, die wichtigen Bereiche der Gemeinde leiten und verantworten. Dann gibt es Hauskreisleiter, die als Hirten kleinere Gruppen von in der Gemeinde, die kümmern sich, sorgen sich, ihr trefft euch, ermutigt euch gegenseitig. Dann gibt es seelsorgerlich tätige Geschwister und ganz viele, die beständig und innerlich auch engagiert beten, dass es weitergeht. Und als allererstes ist da Jesus. Da wusstet ihr das schon. Er ist der Oberhirte der Gemeinde. Der weiß um alles. Der kennt dich und der kennt mich, der kennt uns. Und wir werden in den kommenden Monaten immer wieder mal auch im Leitungskreis zusammenkommen mit den Leuten, die auch Bereiche verantworten und gucken, wie wir das weitere Vorgehen abstimmen. Gott suchen, Gottes Willen suchen. Und auch wenn wir Kandidaten haben für die Pastorenstellen, so wie Jens Peter das schon angekündigt hat, dann werden wir auch die Bereiche einbeziehen und gucken, passt das? Mit den Jugendlichen hatte ich mit Jan Freitag besprochen, sagt doch mal eure Vorstellung, was ist euch wichtig für die Leitung der Jugend? Was wünscht ihr euch, wenn ihr mal zurückschaut und wenn ihr in die Zukunft schaut? Wie soll es weitergehen? Und heute bist du hierher gekommen, um Gottesdienst zu feiern, dich Gott zu nähern. Der Blinde hat sich Gott genähert und die Mutter von Johannes und Jakobus auch. Ihr seid auch gekommen, um euch Gott zu nähern. Gottesdienstbesuch ist etwas, wir versammeln uns in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte dich fragen an Jesus statt, was willst du? Und das stell dir vor, Jesus fragt dich selbst, was willst du? Was willst du, dass ich dir tun soll? Was willst du, dass ich der Gemeinde zutun soll? Und er fragt dich auch, was hast du auf dem Herzen? Wie sollen die zukünftigen Pastoren der Gemeinde aussehen? Wir haben ja im nächsten Jahr, Ende nächsten Jahres, die Ältestenneuwahl und Bestätigung. Und es ist schon so, dass drei von uns etwas älter sind und schon sehr lange dabei sind. Und es ist wichtig auch zu gucken, wer kommt neu da rein. Jüngere Leute, ist so wichtig. Und frag dich vor Gott, was willst du? Gott fragt dich selber, was willst du? Wo siehst du den Bedarf der Gemeinde? Und wo bist du auch bereit, dich zu engagieren? Und auch zu prüfen, sind meine Wünsche, mein Ich will, ist es egoistisch? Geht es um mich, dass ich mehr bedient werde? Oder geht es auch darum, dass ich gucke, was ist Gottes Wille? Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, das ist die Zuversicht, die wir haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Da geht es um die Einheit mit dem Willen Gottes. Und ich glaube, das ist gut zu schauen, was ist denn der Wille Gottes. Dieser Text im 1. Johannes 5 ist eingebettet in Ausführungen von Johannes über das Liebesgebot in der Gemeinde. Gott ist Liebe und Gott will, dass wir in dieser Liebe leben. Und in erster Linie sollen wir das tun gegenüber den Geschwistern und mit den Geschwistern. Und Liebe hat immer auch mit Hingabe, mit Dienen zu tun. Wenn ich nur sage, ich will geliebt werden, dann bleibe ich stehen und wachse nicht hinein in die Berufung, die Gott für mich hat. Ich habe mal ein Gebet formuliert und das zeige ich euch auch mal. Und da möchte ich euch fragen, mögt ihr das mit mir beten? Dürft es mal durchlesen. Herr, hier bin ich. Schenke uns Leiter und Hirten, die mich weiter stärken und ermutigen, meine Gaben und Fähigkeiten einzubringen und deine Gemeinde zu bauen. Herr, ich will dein Diener. Ich will ein Diener, eine Dienerin sein. Ich will mein Leben geben für dich und dein Reich. Was willst du? Was willst du? Jesus zu dienen ist die schönste und beste Herausforderung, die es gibt. Und das hat nichts mit einer Vollzeitbeschäftigung zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob du in einer Gemeinde angestellt bist oder beim Finanzamt arbeitest oder bei McDonald's arbeitest oder bei Butnikowski. Dem König zu dienen kannst du überall, auch bei Aldi an der Kasse oder als Frau mit deinen Kindern zu Hause. Und hier in der Gemeinde und beim Putzen der Toilette oder als Ordner da vorne. Willst du Jesus dienen? Willst du das? Prüft diese Fragen, nehmt sie mit nach Hause. Wir brauchen eure Gebete und wir brauchen auch eine Herzenshaltung, die sagt, ich will mich einbringen. Jesus hat sein Leben gegeben, damit du lebst. Das braucht niemand mehr zu tun. Die Erlösung ist vollbracht. Die Erlösung ist vollbracht. Manchmal denken wir, müssen noch so viel Buße tun, so viel umkehren. Aber das Blut am Kreuz können wir nicht toppen. Das Leben Jesu, des Sohnes Gottes, können wir nicht ersetzen oder vervollkommnen. Und trotzdem ist das Dienen und die Hingabe manchmal Leid, ja. Aber damit werden wir Jesus ähnlich. Wir kommen seinem Herzen nahe, weil er mitgelitten hat mit den Menschen, die krank und bedürftig waren. Ja, ich möchte mehr so werden wie Jesus. Ich will das. Ich will das. Und ich wünsche mir, dass wir durch diesen Prozess auch gehen, der Neuaufstellung des Pastorenteams, des Leitungsteams in den nächsten Jahren, mit dieser Haltung der Gemeinde, nicht jeder ist dafür berufen, aber mit dieser Haltung der Gemeinde, wir wollen als Gemeinde Gott dienen. Wir wollen das Licht aufrichten, dass die Welt sieht, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott, der Menschen liebt, der Menschenherzen verändert. Und dafür will Jesus Leute haben, die ihm ähnlich sind, die ein dienstbereites Herz haben. Ja, ich persönlich wünsche mir und bete für neue Leute, die uns dabei helfen, in dieser Dienstbereitschaft zu wachsen, in der Hingabe und Liebe zu Jesus und in Hingabe an und Liebe zur Gemeinde und der Welt. Wir werden jetzt noch eine Gebetszeit haben, die wird Jens Peter leiten. Und ich danke euch, dass ihr da seid. Ich danke euch, dass ihr Jesus liebt. Und ich glaube, da ist noch so viel an Schätzen zu heben. An Schätzen zu heben und dieser Welt zu dienen und uns gegenseitig zu dienen. Was willst du? Gott segne dich bei der Beantwortung dieser Frage und auch bei dem Gespräch, das du mit Jesus haben wirst. Amen.
Ja, danke Bernd. Ich glaube, diese Frage ist tatsächlich eine sehr entscheidende Frage.